Großer Gott, kein Mensch ist es wert, dein Wort zu predigen, zu lehren. Deine Weisheit ist übersteigt alles, was wir Menschen an Weisheit aufbringen können. Und doch hast du dich entschieden, durch uns zu sprechen, uns als deine Werkzeuge zu benutzen. Ich möchte für die Predigt beten, dass du durch mich sprichst und dass du persönlich zu jedem Einzelnen hier redest, zu dem Herzen jedes Einzelnen. Amen. Ich möchte euch herzlich zur Predigt heute willkommen heißen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Wenn doch, dann seid ihr jetzt wach. Und einen schönen dritten Advent wünschen. Das Thema der Predigt heute ist unglaubliche Begegnungen. Kann ich heute noch an Gott glauben? Und das ist eine berechtigte Frage, oder? Wenn wir uns das vor Augen führen, weil wir leben schließlich in modernen Zeiten. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn ich mich mit meinen Kollegen unterhalte, ist es tatsächlich schwieriger zu sagen, ich glaube wirklich, dass Gott mein Leben bestimmt und lenkt, als ihnen zu sagen, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil der eine meiner Kollegen geht vielleicht samstags abends immer in einen Buchclub. Ja, seine Frau geht zum Yoga und verwurzelt ihr Chakra im Boden. Ich gehe halt sonntags zum Gottesdienst. Jeder hat halt so seine Hobbys, ne? Aber du glaubst wirklich, dass Gott dein Leben bestimmt, dass er eingreift? Ganz im Ernst? Hier mal ein paar Zitate aus großen Zeitschriften, zum Beispiel Stern, Ausgabe 40 von 2007. Gott existiert mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Überschrift aus der Süddeutschen vom 26.04.2018. Wer dem Staat vertraut, braucht keinen Gott. Juri Gagarin, erster Mensch im Weltall. Ich war im Himmel und habe mich genau umgesehen. Es gab keine Spur von Gott. Aber am besten bringt's mal wieder Friedrich Nietzsche auf den Punkt. Gott ist widerlegt, der Teufel nicht. So, und das trifft doch den Zeitgeist unserer heutigen Zeit, finde ich. Dieser Nietzsche, Mann ey, der war wirklich seiner Zeit voraus. Oder aber in den letzten 100 Jahren hat sich gar nicht so viel verändert. Also was jetzt? Muss ich jetzt hier einpacken? Können wir jetzt nicht alle nach Hause gehen? Kann ich denn heute überhaupt noch an Gott glauben, wirklich glauben, oder ist das nicht irgendwas, was eigentlich für unsere abergläubischen Großmütter gedacht ist? Eine Überschrift noch, und dann ist es auch gut mit Überschriften. Mathematiker bestätigen Gottesbeweis. Es geht weiter. Ein Wesen existiert, das alle positiven Eigenschaften in sich vereint. Das bewies der legendäre Mathematiker Kurt Gödel mit einem komplizierten Formelgebilde. Zwei Wissenschaftler haben diesen Gottesbeweis nun überprüft und für gültig befunden. Spiegel Online vom 9.9.2013. Kurt Gödel, das war ein Freund von Albert Einstein, hat 1941 mathematisch bewiesen, dass es eine höhere Macht geben muss, die, wie gerade vorgelesen, hat alle positiven Eigenschaften auf sich vereint. Und das war ihm zur Zeit der Nazis so ungeheuerlich, dass er diesen Beweis nicht veröffentlicht hat, bis 1970, kurz vor seinem Tod. Der Beweis selber war mathematisch so kompliziert, dass man erst 2013 den mit einem Computer nachgerechnet hat und dann feststellen konnte, er ist korrekt. Was heißt das? Die Existenz von Gott ist ein offiziell gesichertes logisches Theorem. Habt ihr das gewusst? Also was jetzt? Kann man doch an die Existenz von Gott glauben? Ich bin 1992 mit schmalen 12 Lenzen evangelisch konfirmiert worden. Ich habe dazu 2 Jahre lang einen Konfirmationsunterricht, einen Konfirmationskurs besucht. Soweit ich mich erinnern kann, war das jeden zweiten Sonntag ein Kurs, in dem ich dann gelernt habe, was ich lernen sollte. Und als Kind in dem Alter hinterfragt man nicht so viel. Also es mag Ausnahmen geben, zu denen zählte ich aber nicht. Am Tag meiner Konfirmation habe ich mich dann zum ersten Mal gefragt, was mache ich denn da gerade? Gibt es wirklich diesen Gott? Weil, ganz ehrlich, um mich herum, es wirkt so, als hätte keiner daran geglaubt. Zumindest im Alltag war Gott nie ein Thema. Und dann habe ich 5 Jahre lang regelmäßig darüber philosophiert und nachgedacht. Kann es ihn denn geben, diesen Gott? Habe wirklich philosophiert und mit 17 Jahren war ich dann schließlich klüger als viele anderen. Ich habe verstanden, man kann Gott nicht widerlegen. Kann ein fehlbarer Mensch einen allmächtigen Gott, der auch noch außerhalb unserer Naturgesetze steht, mit Logik widerlegen? Tut mir leid, Richard Dawkins, das war übrigens der zitiert wurde in dem ersten Zitat. Wie soll das funktionieren? Selbst wenn du scheinbar den Beweis findest, dass Gott nicht existiert, kann es sein, dass er da sitzt und sich einfach kaputt lacht darüber. Und wie ist es jetzt? Kann man Gott belegen, so wie Herr Gödel das getan hat? Ich verstehe seine Beweisführung nicht, das ist mir zu komplex, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich traue seinem Beweis auch nicht. Das ist wahrscheinlich eine nette Spielerei mit Logik, aber was beweist es schon? Kann man Gott beweisen? Wenn das so einfach wäre, dann würde ich hier eine ganz andere Predigt halten, als die ich gerade halte. Der Titel der Predigt heute ist Unglaubliche Begegnungen. Und dazu passt, was ich als 17-Jähriger erkannt habe. Sollte es einen Gott geben, dann kann ich das nur herausfinden, wenn ich ihm begegne, wenn er sich mir zeigt. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich unwissend sterben. Und als 17-jähriger Jugendlicher, ob er es glaubt oder nicht, hat mich dieser Gedanke sehr beruhigt. Ich war zuversichtlich. Wenn es ihn gibt, dann wird er sich mir schon zeigen irgendwann. Wie begegnet eigentlich Gott den Menschen? Wie begegnet man Gott? Lasst uns mal gemeinsam in der Bibel ein paar Beispiele anschauen. Gott ist Mose erschienen, als dieser 80 Jahre alt war. Und zu dem Zeitpunkt war Mose schon 40 Jahre lang Hirte in irgendeiner Halbwüste. Und ich bin mir sicher, er hatte sich mit dem Gedanken angefreundet, okay, das mache ich jetzt den Rest meines Lebens. Im 2. Mose 3, Vers 1 bis 6 sehen wir dann, wie Gott ihm begegnet. 2. Mose 3, Vers 1 bis 6. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wunderbare Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott erschien Mose als ein brennender Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wird. Das ist interessant, ich habe so drüber gedacht, warum als ein brennender Dornbusch, der nicht vom Feuer verzehrt wird? Und ich glaube, es war einfach so, Mose musste irgendwas sehen, was nicht in sein eingefahrenes Weltbild eines Hirten passte. Er musste einfach was Übernatürliches sehen, was nicht in seine Denkvorstellung gepasst hat. Und deshalb ist Gott ihm erschienen in einem brennenden Dornbusch. Gott ist auch Elia erschienen, und zwar in Elias schwärzester Stunde, wer die Geschichte kennt. Das war eine Stunde, in der Elia sich nur noch den Tod gewünscht hat. Er hat gerade zu Gott gebetet. Gott hatte Feuer vom Himmel regnen lassen und sein Opfer vor allen Menschen in Flammen aufgehen lassen. Ja, seine ganzen Widersacher, die Priester von dieser anderen Religion, von diesem anderen Götzen, wurden mit dem Schwert getötet. Und was ist passiert? Die Königin von Israel hat gesagt, dieser Mann muss sterben. Und er war so, was kann ich noch machen, um diesem ungläubigen Volk begreifbar zu machen, dass Gott existiert? Nichts. Alles. Es gibt nichts, was etwas bringt. Am Ende muss ich doch sterben. Und dann ist er weggelaufen. 1. Könige 19, Vers 9 bis 13 sehen wir, wie dann Gott ihm erschienen ist. Nachdem er weggerannt ist und weggerannt ist und weggerannt ist. Und er kam dort in eine Höhle, 1. Könige 19, Vers 9 bis 13. Und Elia kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Und der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Gott erscheint Elia in einem stillen, sanften Sausen. Nicht nur das, bevor er ihm erschienen ist, hat er ihm auch noch, als Elia weggerannt ist, übernatürliche Kraft gegeben, damit Elia wegrennen konnte. Dann irgendwann lag Elia erschöpft da, dann hat er ihn durch Engel mit Essen gestärkt, damit er wieder weiter fortrennen konnte. Elia brauchte kein Wunder. Er brauchte es, ganz sanft wieder aufgebaut zu werden. Elia, was machst du hier? Ganz anders die Begegnung von Gott mit Jakob. 1. Mose 32, Vers 25 bis 30. Auch hier, Jakob hatte Angst. Er ging zurück in sein Heimatland. Er fürchtete, sein Bruder würde ihn jetzt töten. Dann hat er alle vorgeschickt und er ist als letztes zurückgeblieben, weil er sich nicht getraut hat, über diesen Fluss zu gehen, in das andere Land hinein. 1. Mose 32, 25 bis 30. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Die Bibel legt nahe, dass Jakob da mit Gott gerungen hat.
Hä?
Was? Was jetzt? Wieso? Warum? Wozu? Und konnte Gott Jakob nicht bezwingen? Die ganze Geschichte macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Aber Jakob war nach diesem Ringkampf ein veränderter Mensch. Er hieß sogar anders. Sein Name war jetzt Israel. Da kommt der Name Israel her. Ich habe mich gefragt, was brauchte wohl Jakob? Und ich glaube, wenn man diese Stelle hier sieht, Jakob brauchte in dem Moment vor allen Dingen Selbstbestätigung. Ich lese jetzt nicht nochmal eine Stelle vor, aber es gibt noch viele andere. Ich nenne mal noch eine Auswahl an Begegnungen von Gott mit Menschen. Jesaja hatte eine Vision, in der er plötzlich zwischen den Engeln vor Gottes Thron steht. Und Gott fragt so in die Runde, wer will meine Botschaft den Menschen überbringen? Und er meldet sich einfach. Er brauchte wohl die Gelegenheit, sich selber freiwillig zu melden. Samuel hört als Kind in der Nacht eine Stimme, die ihn immer wieder weckt und ruft. Gott besucht Abraham in Form von drei Männern. Das ist auch interessant. Und Abraham nimmt diese Männer gastfreundschaftlich auf. Sind das jetzt Engel? Gott prophezeit ihm dann einen Sohn, heißt es, und dann verhandelt Abraham mit Gott von Angesicht zu Angesicht über das Schicksal von Sodom und Gomorra. So ist Gott Abraham begegnet, in einem Gespräch auf Augenhöhe. Hesekiel sieht eine Vision von einer mystischen Figur aus Feuer, Glanz, Kupfer, also leuchtendem Kupfer mit einem Haupt wie aus Saphir, umgeben von Regenbögen, auf einem Wagen gezogen von vier Engeln mit je vier Gesichtern und vier Flügeln. In der Mitte brennt der Heilige Geist als lodernde Flamme. Ich glaube, Hesekiel musste die Herrlichkeit von Gott mal so richtig sehen. Neues Testament. Paulus hatte sowas wie einen epileptischen Anfall. Er sah Jesus in einem hellen Licht und danach war er blind phasenweise. Ich glaube, Paulus musste gedemütigt werden. Stephanus während seiner Gerichtsverhandlung, als es klar war, er wird diesen Tag nicht überleben, blickt auf in den Himmel und sieht Gott auf seinem Thron und Jesus zu seiner Rechten. Ich glaube, Stephanus braucht in dem Moment Hoffnung auf den Himmel. Und was fällt uns auf? Zwei Dinge. Erstens, Gott ist kreativ. Und zweitens, Gott richtet sich nach unseren Bedürfnissen. Ist dir schon mal Gott begegnet? Unglaubliche Begegnungen heißt der Titel der Predigt heute. Kann ich heute noch an Gott glauben? Und ich sage, ja, du kannst. Ja, du kannst. Aber du musst ihm begegnen. Im 5. Mose 29, dieses Versprechen steht an mehreren Stellen, ich nehme mal eine andere Stelle, als die ich sonst nehme. Im 5. Mose 29 steht, ihr werdet dort den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, so du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Diese Stelle zieht sich durch das ganze Alte Testament. Es steht immer wieder da, du kannst Gott suchen. Du kannst ihn finden, du wirst ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Und bevor ich an Gott geglaubt habe, habe ich diesen Vers gelesen und habe gedacht, ha, das ist gut. Das heißt, wenn es ihn gibt, kann ich ihn wirklich finden. Er verspricht das hier. Und jetzt mal ganz im Ernst, das ist nicht selbstverständlich. Wir Menschen denken immer aus unserer Perspektive, ja, auch ich damals. Ich habe so gedacht, naja, wenn es ihn gibt, wird er sich mir schon zeigen. Warum sollte er? Wer bin ich denn vor Gott? Sind wir vor einem allmächtigen Gott nicht wie eine Schar von räuberischen Insekten, die den Planeten auffressen? Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott sich für dich interessiert. Aber er tut's. Und er gibt hier dieses Versprechen. Du kannst ihn finden. Du musst ihn nur von ganzem Herzen suchen. Jetzt mal zu den alten Hasen unter uns, den treuen Seelen. Aber auch die Studenten, die Teens, die Yo-Pros. Habe ich jemanden vergessen? An uns alle. Wenn du in der Gemeinde hier bist, ein Mitglied dieser Gemeinde bist, dann gehe ich davon aus, du bist Gott schon mal begegnet. Aber wann war das letzte Mal, dass du Gott begegnet bist? Interessanter Fakt, alle Stellen im Alten Testament, die davon reden, dass wir Gott finden, wenn wir ihn suchen, ist an die Juden geschrieben, nicht an die Heiden, das heißt an die Gläubigen. Dieses Versprechen, was ich gerade vorgelesen habe, gilt nicht dir nicht nur dann, wenn du ihn noch nicht gesehen oder noch nicht gefunden hast. Das gilt auch dir, der du ihn schon gesehen hast. Deshalb die Frage an dich, ist es bei dir vielleicht mal wieder an der Zeit, dass du Gott wieder begegnest? Brauchst du vielleicht wieder, Gott selber zu sehen und zu fühlen? Und wenn das so ist, dann mach dich auf den Weg. Und zwar von ganzem Herzen. Und ich wollte eigentlich an dieser Stelle 5 persönliche Begegnungen mit mir und Gott einbauen. Ich muss sagen, das ist nicht etwas, was mir alltäglich passiert, dass ich Gott begegne. Aber er hat es doch tatsächlich mehrmals gemacht. Wobei 3 dieser Begegnungen streng genommen eigentlich ungeheure Gebetserhörungen sind. Aber die Sache ist ja die, man sagt ja, oder die Bibel sagt, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, ich habe das schon so oft erzählt. Ja, ich predige ja hier nicht zum ersten Mal. Und ich will euch nicht mit ollen Kamellen langweilen. Also wenn du hier neu bist und die Geschichte noch nicht gehört hast, dann kannst du einfach auf mich zukommen und es macht mir wirklich Freude, dir davon zu erzählen. Aber stattdessen will ich jetzt euch nicht langweilen, sondern ich will lieber erzählen, warum man Gott suchen sollte. Stell dir mal vor, du wärst ein Atheist, 100% durch und durch. Warum solltest du überhaupt anfangen, Gott zu suchen? Wenn du Atheist bist, 100%, und ich glaube, dann wärst du heute nicht hier. Warum solltest du überhaupt anfangen zu suchen? Du hättest überhaupt keine Motivation dazu. Und wenn du doch anfangen würdest zu suchen, wie könntest du von ganzem Herzen nach Gott suchen, wenn du 100% Atheist bist? Du brauchst erstmal etwas, was dir beweist, dass es wert ist, Gott zu suchen. Und das möchte ich euch zeigen. Was es wert ist, Gott zu suchen, ist dieses Buch. Wenn du es liest, dann wirst du sehen und wirst verstehen, wow, es ist wirklich wert, diesem Gott eine Chance zu geben, zu gucken, ob es ihn wirklich gibt. Was ich in der Bibel an Wahrheit gefunden habe, in einem einfachen Buch, war überwältigend, bevor ich Christ war. Und das hat mein Herz vorbereitet, überhaupt von ganzem Herzen nach Gott suchen zu können. Fangen wir mal ganz vorne an bei der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte ist umstritten. Man muss aber auch sagen, es ist kein wissenschaftlicher Text, sondern es ist eigentlich Poesie, wie beschrieben wird, wie die Welt geschaffen wird. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Vielleicht sind es ja nicht 7 Tage, sondern 7 Zeitalter, wer weiß das schon. Aber denk mal drüber nach, was da drin steht. Laut Bibel wurde die Erde in einem einzigen Moment aus dem Nichts heraus geschaffen, durch eine Explosion von Licht. Klingt das nicht nach Urknalltheorie? Dann wurde die Erde geformt. Am Anfang war sie noch wüst, dann erst hat sich die Wasseroberfläche gebildet, die Atmosphäre, die Kontinente geformt. Nach und nach wurde sie dann mit Tieren und Pflanzen bevölkert. Zum Schluss kam der Mensch. Passt das nicht zu dem, was die Wissenschaft denkt? Woher hätte ein Schreiber der Bibel das alles wissen sollen? Das fragen wir uns gar nicht. Aber was haben denn die Ägypter zeitgleich geglaubt? Die haben geglaubt, das Universum ist ein riesiger Ozean und irgendwann ist irgendwo eine erste Insel aufgestiegen. Dann haben sie sich drum gestritten, ob das jetzt Kairo war oder Theben war oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es damals Kairo schon gab. Wahrscheinlich nicht. So, ein riesiger Ozean und irgendwann ist eine Insel aufgestiegen. Das war der Beginn der Welt. Oder die Babylonier, die haben geglaubt, dass am Anfang ein riesiger Sumpf da war, der schon ewig bestanden hat und aus dem heraus sich die ersten Götter geformt haben. Menschen sind dann aus Blutstropfen entstanden, die diese Götter auf den Boden gesprüht haben, als sie sich gegenseitig die Schädel zerbrochen haben. So, das ist das, was die Babylonier geglaubt haben. Die klugen philosophischen Griechen, die hatten wirklich wissenschaftlich einiges auf dem Kasten, die Griechen. Also es war wirklich beeindruckend. Die haben geglaubt, dass Tiere von Göttern aus Lehmformen gebildet wurden, dass ein Halbgott die Erde auf seiner Schulter trägt und dass die Sonne in Wirklichkeit ein brennender Wagen ist, der um die Erde herumfliegt. Mehr davon. Die Japaner haben geglaubt, die Erde wäre zuerst ein Haufen Matsch gewesen, in die hat ein Gott seinen Speer geschleudert und die Tropfen, die Matschtropfen vom Speer, die auf die Erde gefallen sind, haben dann die japanischen Inseln gebildet. Ähnlich wild sind Entstehungsgeschichten der Hindus, der Buddhisten, der Mayas, der Indianer Nordamerikas. Woher hatte der Schreiber des Alten Testament, woher hatten die Schreiber dieses Wissen, dass sie eine Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben haben, die eigentlich zu dem passt, was wir in der Wissenschaft heute rausgefunden haben? Ich glaube, alleine diese Schöpfungsgeschichte ist Grund genug, der Bibel und Gott Aufmerksamkeit zu schenken. Oder wie ist das mit den Regeln des Alten Testaments? Habt ihr schon mal diese Bücher gelesen? Hier, Dritter Mose, Vierter Mose. Habt ihr schon mal versucht, es zu lesen? Ziemlich zäh. Und trotzdem, du liest es und alles, was du liest, macht irgendwie Sinn. Aber interessant ist doch das, was wir da lesen und was irgendwie Sinn macht, was uns eigentlich so selbstverständlich erscheint mit unserem heutigen Wissen, das wurde in der Regel erst im 19. Jahrhundert vom modernen Menschen wieder neu entdeckt. Ein paar Highlights daraus. Beschneide dein Kind am 8. Tag. Das ist der Tag, an dem die Blutgerinnung des Menschen in seinem ganzen Leben am höchsten ist. Wasche dich, wenn du einen Kranken oder Toten berührt hast. Total selbstverständlich. Wie viele Tote hätte man noch im 18. Jahrhundert, wie viele Infektionen hätte man noch im 18. Jahrhundert verhindern können, wenn man sich in Europa an diese simple Regel gehalten hätte? Wasche dich, wenn du eine Schwangere berührt hast. Herr Semmelweis hat das im 19. Jahrhundert vergeblich versucht, in seinem Krankenhaus gegen den Widerstand seiner Ärzte einzuführen. Warum gilt Semmelweis als Erfinder der Hygiene? Und nicht die Bibel. Wenn in deinem Haus ein Schwamm ist, bricht die Stelle heraus. Wenn es trotzdem weiter wächst, reißt das ganze Haus ab. Aus diesen Steinen sollst du nicht mehr ein neues Haus bauen. Die Israeliten waren wahrscheinlich die einzigen im ganzen Nahen Osten oder auf der ganzen Welt zu der Zeit, die sowas gemacht haben. Es macht total Sinn. Wenn du eine ansteckende Infektionskrankheit hast, dann verlasse das Dorf oder die Stadt. Ich denke, viele Pestepidemien im Mittelalter hätten zumindest gemildert werden können, wenn man das gemacht hätte. Und zur gleichen Zeit stand in ägyptischen Medizinbüchern Rezepte für Salben aus Fliegenlarven für Augenzucken. Oder Germanien war das so, wenn du starke Kopfschmerzen hattest, dann wurde dir empfohlen, ein Loch in die Schädeldecke zu schlagen, damit der böse Geist entweichen kann. Solche Dinge findest du nicht, in der ganzen Bibel nicht. Ein solches Buch voll Wissen hatte keine andere Kultur. Was für ein Wunder. Dann kommt dazu, die Bibel ist archäologisch so genau, als wäre sie von modernen Menschen geschrieben worden. Sie beschreibt Königreiche, Herrscher, Kriege und Bauwerke genau und präzise. Und immer wenn die Wissenschaft denkt, hier haben wir aber einen Fehler gefunden, ja, wie zum Beispiel bei diesem König Kyros aus Babylon, der in jeder Abfolge der Könige fehlt, dann findet man doch später eine Stele, in der dieser König erwähnt ist. Und man denkt so, ups. Wie viele Städte, deren Untergang in der Bibel beschrieben wird, hat die Archäologie schon ausgegraben? Das gibt's in keinem anderen Buch. Das ist ein Wunder. Und überhaupt, die Bibel ist so ungeheuer genau überliefert. Das alleine ist ein Wunder. Wenn man sich zum Beispiel die dutzenden völlig unterschiedlichen Werke von Plato ansieht, die irgendwie die Zeit überdauert haben, die unvollständig sind, unterschiedlich sind. Als man 1947 in Qumran eine Abschrift von Jesaja aus dem 2. Jahrhundert vor Christus gefunden hat, Da glich sie inhaltlich den Manuskripten, den ältesten, die man bis daher hatte, die 1000 Jahre älter waren, bis aufs Haar. Und das gibt's meines Wissens nach in keinem anderen Buch. Was für ein Wunder. Oder lies mal die Bibel. Es gibt einen durchgehenden roten Faden vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Das, die beiden Testamente selber lesen sich auch wie aus einem Guss. Und das, obwohl sie von mehr als 40 Autoren über die Dauer von 2000 Jahre geschrieben wurden. Wenn ich mein Tagebuch schreibe und ich lese, was ich vor einem Jahr geschrieben habe, dann denke ich so, Alter, wer war ich? Ein Wunder. Ein Wunder. Die Bibel betreibt keine Heldenverehrung. In allen Büchern über die 2000 Jahre hinweg gibt es keine einzige Hauptperson, wo die Bibel nicht die persönlichen Schwächen und Fehler berichtigt. Ausnahme ist Jesus. Lies mal die Apokryphen. Ja, das sind alte Schriften auch aus der Zeit zwischen den beiden Testamenten, die man auch lesen kann. Da sieht es schon ganz anders aus. Da gibt es diesen heldenhaften Richter, der alles richtig macht. In der Bibel gibt es das nicht. In der Bibel wird jeder Mensch so beschrieben, wie er wirklich ist. Israel beschreibt sich so, wie es wirklich ist. Beschreibt seine Niederlagen. Welches Volk schreibt seine Niederlagen auf? Das gibt's nicht. Und wir haben noch gar nicht über die Prophezeiungen gesprochen, ne? Schon im ersten Buch Mose ist beschrieben, dass wenn der Messias kommt, dass dann das Königtum in Israel aufhören wird, was zur Zeit von Jesus passiert ist. Genauso ist es eingetreten. Daniel beschreibt die Abfolge der Königreiche im Nahen Osten bis hin zu den römischen Kaisern. Bis ins Detail ist sogar beschrieben, wie mehrere Kaiser gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Genauso ist es gekommen. Der oben erwähnte Kyros ist deshalb so interessant, weil er von Jesaja prophezeit wird. Ja, Jesaja prophezeit ihn mit Namen und prophezeit, dass dieser Kyros den Tempel wieder aufbauen wird. Man muss dazu sagen, das war 100 Jahre, bevor der Tempel überhaupt zerstört wurde. 160 Jahre vor dem Wiederaufbau durch Kyros. Kein Wunder, dass man so sehr gehofft hat, dass es diesen Kyros gar nicht gibt. Jesus' Tod, sein Opfer, sein himmlisches Reich werden 700 Jahre vor seiner Zeit schon prophetisch beschrieben, bis ins Detail und so weiter und so weiter und so weiter. Ein Wunder. Unglaubliche Begegnungen. Kann ich heute noch an Gott glauben? Ja, kannst du. Aber ich möchte vor einer Sache warnen. Die Bibel ist toll. Die ist fast schon ein Beweis für die Existenz Gottes. Aber wenn du zum Glauben kommen willst, dann musst du trotzdem die persönliche Begegnung mit Gott suchen. Du musst ihn persönlich finden. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du richtig Lust darauf bekommen, Gott zu suchen. Aber ich kenne keinen, der allein durch das Lesen der Bibel und ohne Bewegung, also es heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich kenne keinen, ja, der allein durch das Lesen der Bibel und ohne, dass er wirklich Gott begegnet ist, zum Glauben gekommen ist. Ich kenne keinen, ich habe noch niemanden überzeugen können, indem ich ihm die Prophezeiung gezeigt habe. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe es immer wieder versucht. Wir brauchen von Gott veränderte Herzen. Wir feiern den dritten Advent. Das heißt, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Der Tag der Ankunft von Jesus auf dieser Erde. Und die Begegnung der Menschen mit Jesus, das war wirklich die ungeheuerlichste überhaupt. Wenn ich das Alte Testament lese, dann denke ich so, wow, wie kann dieses Buch nicht von Gott sein? Und dann komme ich ins Neue Testament und treffe auf Jesus. Und ich sage euch, jede westliche wissenschaftliche Logik steigt da aus. Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen gesättigt. Kranke wurden geheilt, wenn sie ihn nur berührt haben. Er konnte übers Wasser gehen. Er hat einem Sturm befohlen und es wurde windstill. Er konnte Tote wieder auferwecken. Er selbst ist von den Toten auferstanden. Und er ist die einzige Person der Bibel, der mehr als 3 Sätze gewidmet wurden und wo die Bibel nicht die Fehler von ihm offenbart hat. Nein, er wird als perfekt beschrieben. Und wenn das noch nicht genug ist, dann gibt es in der Bibel Stellen, mehrere Stellen, wie beispielsweise Kolosser 1, Vers 16. Da steht, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das heißt, die ganze Welt, das ganze Universum, die Schöpfung soll durch ihn geschaffen worden sein? Ich kenne keinen anderen religiösen Führer, den es irgendwann mal auf dieser Welt gegeben hat, der so eine krasse Aussage von sich gemacht hat. Durch mich wurde die Welt geschaffen. Bei Jesus hört alle Logik auf. Gott im Fleisch, das kann man nicht erklären. Das kann man nicht wirklich verstehen. 3. Advent. Wir bereiten uns auf die Jungfrauengeburt von Jesus vor. Glaubst du das? Glaubst du Jesus Geschichte? Glaubst du, dass Gott selber Fleisch geworden ist und unter uns gelebt hat? Und wenn dir das schwerfällt, was du mein totalstes Verständnis, dann sage ich dir, du brauchst die Begegnung mit Gott. Du brauchst die Begegnung mit Jesus. Prüfe nach. Kann das wirklich wahr sein? Komm gern nach dem Gottesdienst auf mich zu. Und wir lesen gemeinsam die Bibel. Wir lesen gemeinsam und ich zeige dir, was mir geholfen hat, Gott zu begegnen. Ich würde mir freuen können, dir zu zeigen, wer Jesus ist. Gibt es eine bessere Zeit als die Weihnachtszeit, um nach Gott zu suchen? Und wenn du schon länger dabei bist, dann eine Frage an dich. Wie oft denkst du in deinem Alltag an Jesus? Ich habe bei mir drüber nachgedacht. Ich bete oft zu Gott, aber ich bete nicht so oft zu Jesus. Jesus sagt aber, Matthäus 28, Vers 20, wo er sagt, lehret sie alles zu halten, was ich befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt, er ist mit mir, er ist bei mir, jeden Tag. Wie oft denkst du an Jesus, unseren Herrn und Meister, und hinterfragst dein Handeln mit ihm vor Augen? Wie oft gibt dir in deinem Alltag Jesus den Anstoß, von etwas umzukehren, was dir nicht gut tut? Hast du aktuelle Beispiele aus der letzten Woche? Wenn nicht, dann denk mal drüber nach. Als du dich hast taufen lassen, hast du versprochen, Jesus ist mein Herr. Seitdem bist du sein Schüler. Du nennst dich Jünger. Jünger ist Schüler. Schüler von Jesus. Und jeden Tag solltest du versuchen, mit ihm zu wandeln und dir ein kleines bisschen von ihm abzugucken. Ein Stück mehr werden wie er. Das ist nicht etwas, was nur beschränkt ist auf Studenten oder Teens. Gerade wir Älteren, Familienväter, Mütter, wir sind herausgefordert, es zu tun, weil uns fällt Lernen nicht mehr ganz so leicht, weil unser Alltag sich eingeschwungen hat. Wir vielleicht auch ganz zufrieden damit sind, wie es sich eingeschwungen hat. Vielleicht haben wir es uns in unserem Leben schon ein bisschen zu bequem gemacht. Und dabei, wenn wir uns vergleichen mit den Studenten, wir sind auch nicht so viel weiter in unserem wie Jesus werden, wie ein junger Student. Du und ich, wir sollten täglich darum ringen, so zu werden wie Jesus. Advent ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft des Herrn, von Jesus auf dieser Erde. Und vielleicht können wir das nutzen, um uns zu hinterfragen, haben wir ihn schon gefunden? Suchen wir ihn immer noch? Folgen wir noch seinen Fußstapfen und versuchen so zu werden wie er? Unglaubliche Begegnungen. Kann ich heute noch an Gott glauben? Die Antwort ist ganz klar, selbstverständlich. Und ich möchte jetzt kurz dafür beten, dass wir alle in unserem Alltag Gott begegnen werden. Jesus, du bist mit uns, du bist hier bei uns. Du hörst alles, was wir sagen. Und ich brauche es so sehr, mir immer wieder dich vor Augen zu rufen. Du bist so unglaublich weise, wie du gelebt hast. Was du uns vorgelebt hast, ist so ein perfektes Leben, eine perfekte Liebe. Und ich möchte jeden Tag dir immer ähnlicher werden. Deshalb bitte ich dich, hilf mir mit meiner Faulheit und meiner Bequemlichkeit, dass ich immer mehr so werden kann wie du und einfach das, was du bist, in diese Welt, deine Liebe in diese Welt tragen kann. Ich bete dafür, dass jeder hier dich, Gott, erfährt in seinem Alltag, eine persönliche, intensive Begegnung mit dir hat. Denn das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dich in unserem Alltag. Amen.